Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sehnsüchtig-Podcast. Ich bin Schmörri und ich bin wieder da. Nachdem die letzte Folge mehr als halbrig war, dachte ich mir, oh, ich drücke noch eine hinterher, so lang werden die ja eh nicht, aber man kennt mich, ich quatsche gern, also wer weiß, wo das endet. Ja, heute wollte ich tatsächlich wieder ein bisschen über das Thema Folgeschäden aufgrund von Drogenkonsum sprechen. Und zwar geht es heute darum, um das Thema Zähne. Viele von euch, die selber Erfahrungen mit Drogen haben, kennen es vielleicht. oder da bin ich mir eigentlich sogar sehr sicher, je nachdem, was du konsumierst, wirst du mehr oder weniger Probleme mit den Zähnen haben. An alle anderen, die diesen Podcast hören und selber keine Erfahrungen haben, vielleicht könnt ihr es euch auch selber denken. Man hat vielleicht auch immer so das klassische Bild eines Junkies im Kopf, dem die Zähne ausgefallen sind. Das ist tatsächlich schon der Worst Case, aber wie in meinem Fall zum Beispiel, habe ich einfach generell auch genbedingt nicht die besten Zähne. Ich habe sehr gerade Zähne, aber ich habe auch sehr weiche Zähne. Und tatsächlich auch schon immer Probleme damit gehabt. Sei es irgendwie damals mit den Milchzähnen, dann, dass ich irgendwie meine zweiten Zähne bekommen habe und die Milchzähne dann noch quasi immer an derselben Stelle standen. Da musste was gezogen werden und mir mussten generell schon Zähne gezogen werden aufgrund von Wurzelentzündungen und hast du nicht gesehen. Nun ist es natürlich so, wenn du irgendwie Probleme mit Kieferknochen und Zähnen hast und Zahnfleisch vor allem auch, dass Drogenkonsum, wer hätte das gedacht, natürlich nicht die beste Option ist. Gerade bei Stimulantien wie Ecstasy oder sowas bekommst du halt oft so ein Kauer, nennen wir das. Das ist halt, dass sich dein Kiefer quasi aufeinander presst und dadurch entsteht natürlich großer Druck und Reibung. Viele nutzen dann Kaugummi, um dem Ganzen entgegenzuwirken, was natürlich aber trotzdem dafür sorgt, dass die Zähne und auch die Kieferknochen abgenutzt werden ohne Ende. Gerade wenn man sehr weiche Zähne hat, stellt das tatsächlich ein Problem dar. Ich hatte es nicht selten, dass mir ganze Stückchen abgebrochen sind, nur vom Kaugummi kauen oder wenn ich später in einen Apfel gebissen habe und so weiter. Und tatsächlich leidet die Zahnhygiene ja auch einfach immens darunter. In einer älteren Episode habe ich mal über Hygiene generell berichtet in Bezug auf Drogenkonsum und habe da halt auch erwähnt, dass es manchmal halt auch gang und gäbe war, sich tagelang die Zähne nicht zu putzen. Für einige Menschen unvorstellbar, für viele, die konsumieren Alltag, egal was sie konsumieren. Wenn du ein ganzes Wochenende am Feiern bist, auf einem Festival oder so, denkst du nicht manchmal. Es gibt Menschen, die machen es trotzdem, aber viele denken auch einfach nicht dran oder ertragen zum Beispiel auch den Geschmack der Zahnpasta nicht oder sowas, ne? Dementsprechend habe ich da einfach meine Probleme. Und Zähne sind so ungemein wichtig. Ich habe da früher nie drauf geachtet, weil ich mag auch keine Zahnärzte. Ich habe panische Angst davor, durch so ein Kindheitstrauma quasi, weil als ich klein war, ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wir hatten einen Zahnarzt, der immer gesagt hat, wenn er gebohrt hat oder so, wenn was ist, heb die Hand. Naja, ich habe dann immer die Hand gehoben und er hat es einfach ignoriert und weitergemacht und dementsprechend war das für mich einfach ein kleines oder großes Trauma. Und da ich ja auch eine Angststörung habe, triggert das halt ungemein. Nun ist es so, dass ich mit 19 mir ein Zungenpiercing gestochen habe und ich habe damals immer damit rumgespielt, so zwischen den Zähnen, das hin und her geschoben quasi. Und dadurch, dass mein Kieferknochen wohl auch irgendwie weich ist oder so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, haben sich meine Zähne verschoben unten. Ich habe eine Zahnlücke deswegen. Wäre ja jetzt erstmal nicht ganz so schlimm, wenn man nicht davon auch noch wieder Folgeschäden quasi tragen würde. Und zwar, dass sich dadurch, dass sich die Zähne verschoben haben, ja, gibt es halt auch Probleme mit dem Zahnfleisch und mein Lippenbändchen unten. ist auch zu kurz. Das zusammen ist echt schlecht, weil das Lippenbändchen am Zahnfleisch steht, am Zahnfleisch zieht von den Zähnen, die sowieso schon angegriffen sind und sich irgendwie verschoben haben. Dementsprechend bildet sich auch das Zahnfleisch ohne Ende zurück. Das wusste ich. Ich wusste auch, dass es ein Problem darstellt. Und ich war bei mehreren Zahnärzten, bis mir mal jemand gesagt hat, ja, das kann so weit führen, dass die Zähne einfach ausfallen. Und es müsste irgendwann behandelt werden. Ich habe das natürlich schön weiterhin ignoriert, weil ich habe ja Schiss. ja, und aus gegebenem Anlass, deswegen erzähle ich das jetzt. Ich war heute beim Zahnarzt mal wieder. Eigentlich, um mir eine Beißschiene anfertigen zu lassen, denn auch damit habe ich Probleme. Ich knische in der Macht, ich habe heftige Kieferbeschwerden. Seit Monaten wird es immer schlimmer, also so, dass mein Kiefer knackt, es tut weh. Ich kann ihn nicht mehr gerade schließen, wenn ich ihn weit offen hatte und sowas. Ich hatte tatsächlich dafür auch schon Gesichtsphysio und so. Und naja, leider ist das alles ein bisschen blöd gelaufen. Nachdem ich dann heute da war, hat sich die Ärztin das nochmal angeschaut und sagte dann ganz klar, da muss jetzt was passieren, denn die Zähne sind schon etwas mobil und es wird halt auf kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass mir diese ausfallen. So, aber da meines Erachtens nach die Kassen offensichtlich nicht wollen, dass wir gesund sind, ist das keine Kassenleistung. Das bedeutet, ich muss es selber übernehmen. 400 bis 700 Euro ist ein Schnäppchen, ne? Wahnsinn. Wo ich mir halt echt die Frage stelle, warum? Warum ist es günstiger, sich erst die Zähne ausfallen zu lassen, um dann eine Brücke umsonst von der Kasse zu bekommen, als dass so etwas vorher gemacht wird? Wirklich, das ist für mich unbegreiflich, wie generell auch Vorsorgeleistungen in den meisten Fällen bezahlt werden müssen. Weißt du, so beim Gynäkologen diesen Standardabstrich, den kannst du machen, aber alles, was tiefer geht quasi, das musst du selber bezahlen. Warum? Warum ist Krebsvorsorge nicht Kassenleistung als Beispiel? Es sei denn, du bist 35, dann kannst du alle 2 Jahre zur Gesundheitsuntersuchung gehen. Aber auch das, es ist und bleibt mir ein Rätsel. Da, ganz ehrlich, ist doch kein Wunder, dass man anfängt zu denken, dass die Leute kein Interesse an deiner Gesundheit haben. Aber naja, letztendlich ist es halt krass, wenn man darüber nachdenkt, was man seinem Körper alles angetan hat. Und wie weitreichend dieses Problem auch einfach ist, denn ja, was bringt mir meine Abstinenz? Das klingt jetzt blöd, aber was bringt mir meine Abstinenz, wenn ich immer noch damit zu kämpfen habe? Körperlich. Es ist ja, die Zähne sind ja nicht das Einzige. Aber die Assistentin vorhin sagte auch, die Zähne sind die Visitenkarte des Menschen. Und ich denke mir, toll, danke. Beruhigt mich richtig. Und irgendwo hat sie recht. So vieles steht und fällt mit den Zähnen. Ich meine, ich kenne das selber. Du siehst jemanden, der sieht ganz nett aus. Also jetzt gar nicht mal auf irgendwas, ne? Man will den kennenlernen oder so, sondern generell, der sieht einfach ganz vernünftig aus. Und wenn er dann aber seinen Mund öffnet und seine Zähne sind verfault oder irgendwas, dann denkst du dir doch erstmal, what the fuck? Und ich meine, ich bin 30. Möchte ich wirklich, dass ich in ein paar Jahren keine Zähne mehr habe? Oh mein Gott. Es ist einfach so, manchmal denke ich mir wirklich, was habe ich meinem Körper da eigentlich angetan? Und man macht sich auch keine Gedanken darüber. Und selbst wenn man sich Gedanken macht, dann ballert man sie halt wieder weg. Ich meine, es gibt so viele Dinge, über die man sich eigentlich bewusst sein müsste. Und trotzdem macht man sich keine richtigen Gedanken darüber. Bestes Beispiel ist auch intravenöser Konsum. Du weißt oder du kennst doch das Risiko. Wieso bist du überrascht, wenn du plötzlich Hepatitis hast? Ich bin das beste Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe im Podcast, aber ich habe tatsächlich 2013, kurz bevor ich verhaftet wurde, war ich nochmal auf Entgiftung und da habe ich die Diagnose Hepatitis C bekommen. Und ich weiß noch, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe immer mit meinem Ex-Freund damals die Spritze geteilt, aber er war der Einzige. Und entweder hatte er es schon vorher oder wir haben eine verdreckte Spritze bekommen. Denn ich weiß noch, dass wir von unserem Ticker, nenne ich jetzt mal, seine Freundin hatte Diabetes und da haben wir mal die Diabetespumpen bekommen. Und ich kann mich noch genau an einen Tag erinnern, an dem ich dachte, fuck, jetzt ist bestimmt was passiert. Denn wir hatten schon das Gefühl, dass die Spritze verstopft war. Und ich weiß noch genau, wie ich das dachte. Und ich bin mir sicher, dass das auch der Tag war, an dem ich mich infiziert habe. Mein Glück im Unglück war allerdings, was ich aber auch viele Jahre nicht wusste, dass, okay, anders gesagt, ich habe diese Diagnose bekommen, wurde ungefähr 3 Wochen darauf oder so verhaftet. Und als ich dann, ich saß ja in Hamburg in U-Haft und wurde dann nochmal nach 3 Wochen nach Lübeck überführt. Und als ich hier dann im Lazarett bei der Ärztin saß und sie mein Blutbild gesehen hat, sagte sie, sie haben keine Hepatitis. Ich sag, das kann nicht sein. Ich habe die Diagnose bereits bekommen. Daraufhin hat sie dann nochmal eine Serologie gemacht, also quasi die Antikörper bestimmt, hat gesagt, ja, stimmt, da ist was, aber das ist so gering, dass wir bei Ihnen auch keine Behandlung durchführen könnten. Also es ist kaum feststellbar. Was mir aber nicht bewusst war, also mir war nicht bewusst, was das eigentlich genau bedeutet. Also bin ich 8 Jahre lang mit der Diagnose Hepatitis C rumgelaufen und musste mich bei neuen Partnern oder so, also Sexualpartnern immer wieder erklären und das immer wieder erzählen, weil für die Leute, die es nicht wissen, wenn du eine hochinfektiöse Krankheit hast, die eventuell unter schlimmsten Umständen auch zum Tod führen kann und du hast Sex mit jemandem und erzählst es nicht und dieser Mensch bekommt es auch, dann kannst du dafür angezeigt werden. Das ist vorsätzliche Körperverletzung. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn dieser Mensch dann vielleicht sterben würde. Klopf auf Holz. Über sowas wollen wir gar nicht nachdenken. Aber dafür kannst du belangt werden. Dementsprechend habe ich natürlich immer wieder dieses Thema aufrollen müssen und hin und her. Und das hat mich sehr belastet. Und nach 8 Jahren tatsächlich, also vergangenes Jahr war das dann, 2021, oder war das Anfang diesen Jahres? Nee, letztes Jahr. Da war ich dann bei einem Arzt, weil sich mittlerweile die Behandlungsmöglichkeiten komplett verändert haben. Vor knapp 10 Jahren war das noch so, dass man eine Interferonbehandlung machen musste. Die ging auch nur, also Hepatitis C hat verschiedene Untertypen noch. Genotyp nennt sich das. Und je nachdem, welchen Genotyp du hast, kann es überhaupt erst behandelt werden oder nicht. Und es kommt halt auch drauf an, wie hoch deine Viruslast ist. Nun war es bei mir ja so, dass sie sehr niedrig war. Deswegen konnten wir sie gar nicht erst behandeln, weil der Genotyp gar nicht festgestellt werden konnte. Und diese Interferonbehandlung war auch halt mit sehr vielen und schlimmen, teilweise schlimmen Nebenwirkungen behaftet. Und mittlerweile gibt es aber andere Behandlungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die ablaufen. Hat man mir mal erklärt, aber ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Dementsprechend bin ich dann zu einem Arzt, der das macht, und hatte mit ihm gesprochen. Und der schaute sich nur mein Blutbild an und sagte, was soll ich denn da behandeln? Ich sag, naja, die Hepatitis. Und er sagte, ja, aber sie sind doch negativ. Ich sage, ja, aber es ist ja da. Und er sagt, naja, also wenn sie im normalen Blutbild quasi oder in dem Test, in diesem normalen Test, mindestens 3-mal mit einem jeweiligen Abstand von 3 Monaten immer negativ sind, dann haben sie es nicht mehr. Dann ist das von alleine ausgeheilt. Und ich war voll so, was? Dein Ernst? Ich konnte das gar nicht glauben, weil das ja schon seit Jahren so war. Und ich war so schockiert, ich konnte das nicht glauben. Und ich habe angefangen zu heulen, aber nicht vor Freude, sondern weil ich komplett überfordert war. Ich sage, ja, aber was heißt denn das jetzt? Ja, sie haben das nicht. Ich sage, ja, aber ich habe doch die Diagnose. Ich dachte, das geht nicht einfach weg. Weil früher hieß es noch, das ist so ein Ammenmärchen quasi, von wegen das verkapselt und das wäre Bullshit und alles. Ich sagte, nein, es ist so. Sie haben es nicht. Sie haben dann eine akute Infektion gehabt und sie haben einfach Glück gehabt, dass sie eine der Leute, dass sie eine der Personen sind, bei der es von alleine ausgeheilt ist. Das hat mich dann erstmal nochmal ein paar Monate gekostet, bis ich es wirklich begriffen habe. Und jetzt, lebe ich damit, bin aber dementsprechend auch sehr, also ich schiebe auch immer gleich, ne, dass ich jetzt vielleicht dies oder das habe, weil ich ja tatsächlich schon mal eine Diagnose, in dem Fall jetzt diese, bekommen habe, in der ich wirklich dachte so, oh fuck, mein Leben ist vorbei. Dementsprechend bin ich da, glaube ich, einfach ein bisschen, ja, noch hellhöriger als andere Personen vielleicht sowieso schon. Das ist nur eine von vielen Folgeschäden, die durch den Konsum entstanden sind. Und wenn man es mal auf die Psyche bezieht, habe ich da ja auch unfassbar viele Schäden von getragen. Meine Konzentration, von der mal ganz zu schweigen, also die war vorher schon scheiße, aber ist natürlich immer schlimmer geworden, mein Erinnerungsvermögen und sowas. Also gerade was das Kurzzeitgedächtnis anbelangt, dann, ich war als Kind schon immer übertrieben ängstlich, also wirklich krankhaft ängstlich und als Kind auch übertrieben schüchtern. Also auch meines Erachtens nach, wenn ich das heute als Laie quasi beurteilen müsste, würde ich sagen, das war eine soziale Phobie. Aber das kann man heute natürlich nicht mehr nachweisen. Also da müsste man ja, ist jetzt leicht dahergesagt, aber es war schon krankhafte Schüchternheit auf jeden Fall. Krankhafte Angst und alles und auch krankhafte Angst vor anderen zu sprechen. Und vieles davon habe ich ja wieder gefunden in mir, seit ich nicht mehr konsumiere. Und was halt auch ganz toll ist, ist immer noch meine paranoide Seite, die wirklich auch schnell befeuert wird. Wobei ich da gemerkt habe, dass das auch viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat tatsächlich. Da ich einfach gemerkt habe, dass mein Selbstwert immer noch ziemlich im Keller ist und das schon dafür sorgt, dass ich manchmal, gerade zum Beispiel, wenn jemand eine andere Sprache spricht, ich Dinge denke, über die gesprochen werden, die auf mich vielleicht bezogen sein könnten, die aber gar nicht so sind. Wo ich dann manchmal da saß und mir dachte, what? Bist du dumm oder was? Wenn das dann quasi aufgeklärt wurde. Also ja, es gibt schon einiges an Folgeschäden. Und umso erschreckender ist es halt, dass ich das ja auch alles weiß und mir trotzdem über vieles keine Gedanken zu machen scheine. Zu machen scheine? Keine Gedanken zu machen scheine. Oh mein Gott, heißt es so? Was ist Deutsch eigentlich für eine Sprache, ey? so halt auch mit meinen Zähnen. Und ich muss sagen, mir ist das nicht erst seit gestern bekannt, dass da definitiv was gemacht werden muss. Aber heute war dann wirklich nochmal so, dass ich dachte, fuck, ich will nicht. Ich habe keinen Bock, ich will das nicht. Und dann noch dieses, wieso kostet das so viel Geld? Wo soll man das denn mal eben aus der Tasche schütteln? Ich meine, es muss gemacht werden, aber wie? Ich meine, ich werde ja nicht die Einzige sein, die in dieser aktuellen Situation, die wir hier auf der ganzen Welt und vor allem auch hier in Deutschland ganz stark spüren, die hier sitzt und so schon nicht weiß, was passiert eigentlich morgen. Weißt du, was ich meine? Aber gut, es ist und bleibt spannend. Und ich wollte eigentlich hier auch wieder ein One-Take draus machen und es nervt mich, dass ich gedanklich mal so ein bisschen zum Stocken komme, aber es ist jetzt auch schon spät. Und mein Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Deswegen muss ich jetzt leider noch mal kurz auf den Pauseknopf drücken, um mal kurz nachzudenken. Und scheiß, ich frage mich gerade, ob meine ersten Aufnahmen damals auch immer so chaotisch waren. Ich glaube, da habe ich einfach durchgelabert. Es ist sowieso auch sehr merkwürdig für mich, hier jetzt zu sitzen und einfach drauf loszulabern. Weil, ich meine, es ist ewig an Zeit vergangen und viele von meinen neuen Followern oder generell Leute, die von mir hören, die kennen mich ja noch gar nicht. Und ich meine, jetzt präsentiere ich hier irgendwas und quassel hier so unprofessionell von mir her quasi. Ich meine, wenn ihr die Folge vorher gehört habt, werdet ihr auch gehört haben, dass ich auf jeden Fall schon mal bessere Folgen alleine von der Qualität her hatte. Aber dann denke ich mir so, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Und die Leute werden kommen, wenn sie kommen wollen. Oder? Vor allem ist mir gerade auch wieder bewusst geworden, dass ich am Anfang gesagt habe, es geht um Zähne. Und trotzdem spreche ich über alles. Und das ist halt auch immer, vielleicht sollte ich bei bestimmten Dingen einfach gar nicht so eine Topic on top legen. Sondern einfach das Gesamte sehen. Und was mich mal interessieren würde, ist, wenn du jetzt zuhörst und ähnliche Erfahrungen gemacht hast mit Folgeschäden, welche hast du bei dir bemerkt? Und welche hast du vielleicht erst bemerkt dadurch, dass du beim Arzt warst? Oder warst du überhaupt beim Arzt? Hast du das Ganze vielleicht so ganz gut überstanden? Hast du eher was Psychisches oder was Körperliches? Lass mich das gerne wissen. Aktuell habe ich mir nämlich vorgenommen, die Folgen eher kurz zu halten, um euch ein bisschen mehr Input zu unterschiedlichen Themen zu bieten und vielleicht eher erstmal wieder mit euch in den Kontakt zu treten und mit euch zu sprechen und auch eure Fragen, Anliegen und Antworten aufzunehmen. Mag für einige vielleicht erstmal ein bisschen unpersönlicher klingen, aber für mich ist es wichtig, dass wir uns quasi erstmal wieder auf ein und dieselbe Ebene begeben, damit wir ja auf den gemeinsamen Nenner kommen, früher oder später. Und ja, deswegen würde es mich einfach interessieren, wie wir überhaupt auch in den Austausch gehen können. Ich habe jetzt mitgekriegt, bei Spotify kann man ja auch irgendwie Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen Streamingdiensten ist. Ich beschäftige mich tatsächlich hauptsächlich mit Spotify, also auch da Sagt mir gerne, was ihr wisst. So, und weil ich so ultra professionell bin und ganz bestimmt nach der kurzen Pause jetzt, die ich hier gemacht habe, nicht vergessen habe, was ich zuletzt gesagt habe. Oh mein Gott, es sagt mir, ich soll speichern. Ich muss mal schnell speichern. ja. Das ist auch einfach Schmörri, wie sie lebt und lebt, ne? Ach, Leute, es ist auch einfach schon spät. Mein Tag war anstrengend. Ich wünsche euch jetzt einfach ganz kurz eine gute Nacht. Und ich hoffe, ich bleibe euch im Ohr und höre bald auch von euch in den Kommentaren. Schreibt mir auch gerne auf Instagram sehnsüchtig unterstrich Podcast. Ihr findet es aber auch, wenn ihr normal sehnsüchtig Podcast eingibt. Und teilt mir gerne eure Meinung mit. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.